Herzliches Grüß Gott und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Lebenswege. Alle zwei Wochen spreche ich hier mit Zeitzeugen von Flucht und Vertreibung. In meiner heutigen Podcast-Folge darf ich Herr Gerhard Kiri ganz herzlich begrüßen. Hallo, grüß Gott.
Herr Danke Kiri, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, lieber Herr Kiri. Wenn ich das so sage, ich glaube, Sie sind 68 im Banat geboren, leben jetzt in München und Ihre Familie ist nach dem Zweiten Weltkrieg im Banat geblieben und als 16-Jähriger sind Sie dann als Aussiedler nach Bayern gekommen. Lieber Herr Kiri, bitte schildern Sie uns doch einfach einmal, wo sind Sie geboren, wo liegt Ihre Region, damit wir einfach ein bisschen einen Einblick bekommen.
Ja, also ich bin in Detta geboren. Das ist heute eine Kleinstadt, war damals auch schon sowas wie eine Kleinstadt, circa 40 Kilometer südlich von Temeswar, die Hauptstadt des Banats Temeswar. Bin dann die ersten 10 Jahre meines Lebens in Deutschdamera aufgewachsen. Das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Dorf, 60 Kilometer südlich von Temeswar und direkt an der serbischen Grenze. Da war ich dann die ersten 10 Lebensjahre und dann ist mein Vater zwischendrin mal von der Arbeit aus versetzt worden nach Temeswar und dann sind wir umgezogen und war dann die anschließenden 6 Jahre in Temeswar mit meinen Eltern bis zur Ausreise 1984.
Ja, Temeswar, Klein Wien wird es ja auch genannt. Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich durfte schon dort sein, weil ja die Landsmannschaft der Banater Schwaben hatten ihr Treffen. Es war 2018 und durfte dann auch der wunderschönen Staatsoper auch noch ein paar Worte sprechen. War für mich sehr, sehr bewegend.
Ich habe Sie da gesehen. Ich war damals auch anwesend.
Ah ja, mit der Präsidentin, die war noch dabei, genau. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Auch diese große Zusammenhalt auch der Landsmannschaft mit der deutsch sprechenden Bevölkerung dort, also mit der Landsmannschaft vor Ort, genau, mit der deutschen Minderheit vor Ort. Also toll, das wollte ich jetzt einfach nur noch erwähnen. Ja, lieber Herr Kiri, Ihre Familie ist nach dem Zweiten Weltkrieg im Banat geblieben. Sie sind dort geboren und sind unter dem Kommunismus aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Als die ersten Erinnerungen, so die man natürlich im Nachhinein erst dem Kommunismus wahrscheinlich zuordnen kann, glaube ich, war noch aus der Kindergartenzeit, dass man da geordnet und nebeneinander gehend zum Sanitäter gegangen sind und einfach geimpft wurden. Also die Kinderimpfung gab es dort tatsächlich, ja, im Kollektiv, wie sich das so schön nennt. Und ich habe natürlich als Schüler dann nicht so diesen Kommunismus erlebt im klassischen Sinne, beziehungsweise im Nachhinein weiß man natürlich immer viel mehr, aber als Kind oder als Kleinkind erlebt man das natürlich anders. Wenn man das nicht anders kennt, dann ist das natürlich eine Situation, die so ist und dann geht man damit um oder lebt damit. Aber natürlich hat sich das dann so ein bisschen fortgesetzt, auch in der Schule. Man war alle gleich angezogen, hat eine Uniform getragen. Ich kann mich erinnern, so, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, in welchen Klassen das war, so 8., 9. Klasse oder 7., 8. Da hat man tatsächlich vor dem Unterricht, bevor die Schule begonnen hat, der Unterricht, hat man die erste Strophe der Hymne singen müssen. Also man ist da tatsächlich aufgestanden, der Lehrer kam herein, man ist aufgestanden, hat die erste Strophe der Hymne gesungen und dann erst ging der Unterricht der ersten Stunde los. Also das sind natürlich so Sachen, die im Nachhinein, wenn man das dann sich mal wieder daran erinnert oder so, ist das natürlich total lustig. Zur damaligen Zeit hat man sich anders gekannt, hat es einfach gemacht, weil es einfach so war. Ich glaube, das war so ein typisches Beispiel halt auch für diesen Kommunismus, in dem wir gelebt haben. Wenn man es nicht anders gekannt hat, war es dann einfach so. Vor allem wir als junge Generation, die Eltern, die noch was anderes mitgemacht haben oder noch vor dem Kommunismus gelebt haben oder schon gelebt haben, die haben natürlich dann ganz anderen Bezug dazu gehabt. Ja.
Wie ist es Ihnen dann so ergangen im Dorf, innerhalb der Familie?
Also am Dorf ist natürlich die Gemeinschaft ein bisschen anders als in der Stadt. In dem Dorf, in dem ich gelebt habe, in Deutschdamera, es war, ich glaube, vor dem Zweiten Weltkrieg war der Anteil der deutschen Bevölkerung bei, ich glaube, 93% ungefähr. Das heißt, die Gemeinschaft an sich war natürlich geschlossen und stark, behaupte ich jetzt einfach mal, in ihrem Tun und ihrem Wesen insgesamt. Ja, der Familienzusammenhalt war natürlich extrem, also bei uns auch. Mein Vater hat drei Schwestern und da hat man sich halt immer getroffen. Wenn einer Geburtstag hatte oder Namenstag, wurde dort eigentlich sogar mehr gefeiert als der Geburtstag. Und das kann ich mich nur erinnern. Also früher hat man eigentlich eher den Nachbarn oder Bekannten eher zum Namenstag Glückwünsche ausgesprochen, nicht zum Geburtstag. War natürlich auch, aber der Namenstag war, wenn ich mich so richtig erinnere, damals eigentlich sogar wichtiger. Ja, und dieser Zusammenhalt in der Familie war natürlich bei den meisten so, bei den Nachbarn und bei uns natürlich genauso. Das heißt, man hat sich getroffen, hat da Spaß gehabt, hat erzählt. Die Oma hat dann manchmal erzählt von den alten Zeiten. Die war nach dem Krieg nach Russland deportiert. Und da gab es natürlich dann schon Gesprächsstoff, der schon eher in der Familie war. So nach außen hin hat man zwar gewusst, wer wo welche Verhältnisse hatte zu diesen schlimmen Schicksale, die da die Einzelnen betroffen haben, also Russland-Deportation oder Baragan-Steppe-Deportation. Und man wusste natürlich auch, dass in der Ortschaft oder in dem Dorf an sich vom Geheimdienst natürlich auch Spitzel waren, die selbst wir als Kinder gekannt haben. Also Teile davon. Natürlich nicht alle. Ich gehe mal davon aus, das ist so ähnlich wie bei der Stasi-Akte. Gibt es in Rumänien diese Securitate-Akte. Wer da Lust und Interesse gehabt hat, konnte sich da natürlich auch einlesen in seine eigene Akte, wenn da was angelegt war. Und da hat es bestimmt bei dem einen oder anderen Überraschungen gegeben, wer wen da bespitzelt hat. Also mein Vater erzählt natürlich ab und zu so Sachen, wer da mal wieder aufgedeckt wurde als Spitzel. Aber ein paar waren definitiv bekannt. Also auch wir als Kinder wussten das. Ich muss dazu sagen, dass in dieser Familie dann, also die Spitzel, die da bekannt waren, oder ich beziehe mich jetzt auf einen, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber da gab es natürlich auch Kinder. Aber wir als Kinder haben ganz normal miteinander gespielt. Also dass der Vater da bisschen was anders gemacht hat als viele anderen. Das war uns als Kind damals vollkommen egal. Also wir haben da auch nicht drüber nachgedacht. Das heißt, wir haben ganz normal Fußball gespielt und das andere war natürlich ein anderes Thema, mit dem wir als Kinder auch nicht so konfrontiert waren. Also ich kann natürlich auch immer nur für mich sprechen. Das Thema Politik oder so hat mich damals eigentlich überhaupt nicht interessiert. Es gab im Endeffekt auch nichts anderes. Es gab einen Staatspräsidenten, diesen Ceausescu, und was anderes gab es für uns nicht. Wir haben nichts anderes gekannt. Und alles, was dann drumherum war, was man so mitgekriegt hat, hat uns zum größten Teil nicht einmal so sehr interessiert. Aber natürlich, ältere Generationen oder die Eltern, die haben dann natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht, ganz klar.
Wie ist es dann innerhalb Ihrer Familie gewesen? Hat man da manche Themen nicht besprochen oder wie konnte man das vorstellen? Wie ist man damit
Also
umgegangen?
politisch hat man natürlich ein bisschen was mitgekriegt. Klar, im Fernsehen lief ja nichts anderes, wenn natürlich irgendwelche Sendungen waren, was Nachrichten anbelangt oder so. Man ist da schon ein bisschen abgeschottet gewesen. Ich vermute mal, ähnlich wie es jetzt in Russland gerade passiert, dass die Bevölkerung natürlich nur das mitbekommt, was ein Herr Putin sich vorstellt oder die Geheimdienste oder wer auch immer da noch mitspricht. Das war damals gefühlt schon ähnlich. Also wenn ich es so rückblickend betrachte, war das Thema Politik eigentlich immer sehr, sehr einseitig, würde ich es mal vorsichtshalber formulieren. In der Familie an sich kann ich mich jetzt nicht so erinnern, dass man politisiert hat. Vielleicht die Eltern untereinander, ich in dem Alter damals habe das nicht so mitgekriegt. Also wie gesagt, ich bin mit 10 aus dem Dorf weg, dann ist die Familie natürlich auch ein bisschen auseinander geglitten. Zwei Schwager meines Vaters sind dann über die sogenannte grüne Grenze nach Serbien und von Serbien dann nach Deutschland ausgereist. Und da war natürlich schon ein bisschen die Familie auseinander und dann sind die anderen Familien danach gezogen, also die Tante mit den Kindern jeweils. Und dann war die Familie schon ein bisschen auseinandergerissen. Und die Oma ist dann auch mit nach Deutschland ausgereist und so ist es dann ein bisschen auseinandergegangen. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, so in der Familie an sich kann ich mich jetzt über Politik nicht so erinnern. Aber was ich mich so erinnern kann, ist so typisch so im Winter, wenn man wirklich in der Stube saß, vor dem Ofen, dass die Oma dann schon öfters erzählt hat aus Russland. Wie es da so war und Einzelheiten weiß ich da nicht mehr, dass sie es schwer hatten, nicht zu essen hatten, Krankheiten ausgebrochen sind. Und ich glaube, sie hat dann immer erzählt, sie haben dann wirklich Kartoffelschalen vom Müll irgendwo gegessen, weil nichts mehr anderes da war. Ist dann auch dort schwer erkrankt und durfte dann nach 2,5 Jahren in der Deportation in Russland, wurde sie mehr oder weniger dann weitergereicht in die ehemalige DDR. Kam da auf den Bauernhof, musste dort arbeiten, durfte aber auch nicht nach Hause zu ihrer Familie, zu ihren kleinen 4 Kindern. Ja, Opa war im Krieg, der ist in Berlin gefallen, ein paar Tage vor Kriegsende.
Ja, da haben Sie eine bewegte Familiengeschichte. Es wird bestimmt dann so gewesen sein, dass bestimmte Themen dann nur hinter verschlossener Tür
Ja.
in der Familie besprochen wurden. Wenn man jetzt das anschaut, was momentan ja wiederum passiert, grausame Krieg, das kann man eigentlich, kann man sich gar nicht vorstellen, mitten in Europa, also in der Ukraine, und umso mehr die Fluchtvertreibung miterlebt haben und dann natürlich noch, sagen wir mal, ein anderes Verständnis oder dann sieht man, wie sie die Geschichte leider wiederholt. Wer hätte sie das gedacht,
Ja,
dass
also das
wir.
ist natürlich für uns, auch für unsere Generation, unvorstellbar. Also ich war, als der Eiserne Vorhang fiel, war ich gerade bei der Bundeswehr. Und ein paar Jahre später war dann der Krieg im Ex-Jugoslawien, sage ich immer, weil man da ja mehreres berücksichtigen muss. Und es war damals eigentlich schon für alle eigentlich ja, ein komisches Gefühl oder überhaupt, dass das überhaupt passiert ist. Und jetzt nochmal Jahre später, wo die Menschen im Frieden leben und eigentlich diesen Frieden genießen wollen, auch jetzt natürlich in der Ukraine, und jetzt alles in eine andere Richtung geht, wo man nicht genau weiß, wo es jetzt genau hingeht und dass es da hoffentlich vielleicht mal besser wird, auch für die Menschen, die da betroffen sind. Und wenn man die Fernsehbilder sieht, ist unvorstellbar. Also für uns als junge Generation und auch meine Kinder, also Tochter, die war am Anfang total aufgelöst, also die sind da grundsätzlich was da jetzt gerade passiert, unvorstellbar. Und ich weiß auch nicht jetzt zum Beispiel, wie die ältere Generation so richtig drüber denkt. Also die früher tatsächlich auch sowas schon mal mitgemacht haben. Es gibt ja Menschen, die über 80, 90 Jahre alt sind, die ja so ähnliche Situationen schon mal erlebt haben, wie es denen wohl geht. Also mein Vater war natürlich auch, der ist während der Kriegszeit geboren, meine Mutter auch. Die haben bestimmte Sachen nicht persönlich am eigenen Leib erlebt, nur dass natürlich der Vater im Krieg war und die Mutter verschleppt war. Aber das, was jetzt da abgeht, das ist absoluter Wahnsinn eigentlich hier.
Ja. Wie ist es Ihnen dann ergangen oder wie war das dann, wie Sie angekommen sind? Wie sind Sie denn, lieber Herr Kiri, von den Menschen hier aufgenommen worden?
Wir sind mit dem Zug ganz normal ausgereist, sind in Nürnberg angekommen. Da gab es so ein Aufnahmelager, wo wir dann die ersten 2 Tage waren und dann nach Augsburg weitergezogen sind, wo meine Eltern dann die Papiere gemacht haben. Da gab es ein Übergangswohnheim, in dem wir dann die ersten paar Monate gelebt haben. Da waren natürlich sehr viele im Umfeld, die ähnlich wie wir waren, also Russlanddeutsche aus Polen, aus der Tschechei, aus Rumänien. Da war ja alles so ein bisschen aus der gleichen Richtung, die wir da uns getroffen haben. Wir sind dann nach München gezogen, Mitte 85, und ich habe dann zum Herbst in meine Ausbildung begonnen und das war bis dann alles relativ normal. Ich kann mich auch sehr, sehr gut erinnern noch an dieses Aufnahmelager in Nürnberg, dass für uns diese Menschen, die uns da betreut haben oder uns die registriert haben oder was da genau passiert ist, weiß ich nicht einmal so genau mehr, alle sehr, sehr nett waren. Also man hat es ja im Kommunismus und in Rumänien nicht so gekannt. Wenn sie dort bei einer Behörde waren, das war eigentlich eher, da hat ein anderer Ton geherrscht und eher ein raues Klima, als es hier natürlich in der Behörde war. Die ersten, ja, so richtig negative Erfahrungen persönlich habe ich nicht erlebt. Natürlich gibt es immer wieder Menschen oder gab es damals Menschen, die dann einfach kein Verständnis hatten, allein schon von der Sprache her. Also ich kann mich erinnern, als ich dann meine Ausbildung begonnen habe, gab es Lehrlinge, die in der gleichen Werkstatt mit mir waren, die dann immer wieder gefragt haben, ja, wieso sprichst du eigentlich Deutsch? Das heißt, man hat zwar versucht zu erklären, dass wir dort als deutsche Minderheit aufgewachsen sind, im Kindergarten schon Deutsch gesprochen haben, in der Schule, zu Hause sowieso, vielleicht ein bisschen einen anderen Dialekt oder vielleicht auch einen härteren Akzent, aber das war für viele komplett, also die konnten das einfach nicht verstehen. Und selbst nach mehrmaligem Erklären hat man den Eindruck gehabt, das ist dann auch gut so, aber es kommt auch nicht vom Verständnis mehr, dass man da weiterkommt. Ich kann mir noch gut erinnern, mein Schwiegervater, also meine Frau kommt auch aus dem Banat und der hat mal immer so eine Anekdote erzählt, als meine Frau eingeschult wurde hier. Ich glaube, das war die 7. Klasse oder so, als sie nach Deutschland gekommen ist. Ihr Klassenlehrer war der Geschichtelehrer. Und selbst der hat dann meinen Schwiegervater gefragt, ja, wieso er denn Deutsch spricht. Und der Schwiegervater, der ist fast vom Sockel gefallen, hat gesagt, also uns gegenüber später dann, er hat es nicht verstanden, dass ein Geschichtelehrer die Geschichte nicht kennt, wieso man da im Südosten Europa auch Deutsch spricht. Vielleicht wäre es mal ein Anreiz, das auch in die Geschichtebücher reinzuschreiben oder so, also, dass man da vielleicht ein bisschen einen anderen Bezug hat. Ich habe persönlich jetzt keine Anfeindungen gespürt oder jetzt, dass ich da verbal irgendwie weder bedroht oder sonst noch was wurde. Also das kann ich nicht sagen. Es gab natürlich immer wieder so ein bisschen, ich würde es jetzt mal eher schon fast sagen, vielleicht Neid oder so, wenn sie eine Lehre machen und besser sind als ein anderer, dann sucht er natürlich immer irgendwo so kleine Punkte, wo er dann vielleicht mal sticheln kann, aber im Großen und Ganzen sind wir da eigentlich schon sehr, sehr freundlich und nett und gut aufgenommen worden. Kleinigkeiten gibt es immer, aber das gehört dazu. Aber
Ja, lieber Herr Kiri, vielen herzlichen Dank. Das, was Sie sagen, man merkt es ja jetzt, wie wichtig das ist. Wir haben ja noch eine deutsche Minderheit, auch zum Beispiel in der Ukraine. Wie wichtig das ist, Geschichtsunterricht, wie wichtig das ist, dass man weiß, was bedeutet Banat, was bedeutet Siebenbürgen. Da kämpfe ich und setze mich sehr dafür ein. Und deshalb haben wir jetzt auch einen Forschungsauftrag zu diesem Thema bekommen in Regensburg. Und man merkt es auch, wie wichtig das jetzt ist. Kann ich nur unterstützen. Lieber Herr Kiri, welche Verbindungen haben Sie heute noch zu der alten Heimat? Welche Bräuche oder Traditionen haben Sie mitgenommen und pflegen Sie noch heute?
also persönlich habe ich jetzt direkt ins Banat absolut keine Kontakte mehr, wenn man jetzt nur über Kontakte spricht. Natürlich, wir sprechen natürlich immer von der alten Heimat und von der neuen Heimat. Ich war natürlich dann auch zum späteren Zeitpunkt nach der Ausreise immer wieder mal im Banat, auch als die Kinder dann schon in einem gewissen Alter waren. Das war 2007, da war mein Sohn gerade 10 Jahre alt. Haben wir mal so eine kleine Rundreise gemacht aus der Gegend, wo wir herkommen, also aus dem Banat, Temeswar und natürlich auch die Dörfer, wo meine Frau herkommt oder wo ich auch abstamme. War dann später nochmal, als meine Tochter dann Abitur gemacht hat, wollte sie unbedingt mit dem Opa dahin fahren, um zu sehen, wo er in die Schule gegangen ist, wo er seine Ausbildung gemacht hat, wo er gearbeitet hat und wo wir da so ein bisschen Urlaub gemacht haben, hat uns das dann nochmal ins Banat verschlagen und vor ein paar Jahren jetzt zu den Kultur- und Heimattagen, die Sie vorher schon erwähnt haben, waren wir auch mal wieder dort und werden wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit mal wieder fahren, wenn jetzt das alles mal klappt mit der Kultur und europäische Kulturhauptstadt, dieser Temeswar in 2023, dann wollen wir natürlich auch nochmal hinfahren. Also zur alten Heimat direkt persönlich, wie gesagt, habe ich jetzt keine Bekannten mehr oder mit denen ich in Kontakt bin. Aber natürlich hier in München ist das ein anderes Thema. In München gibt es eine Banater Trachtengruppe. Da mache ich meine Frau seit circa 10 Jahren auch schon auch mit. Meine Frau sogar schon in den Anfang der 80er Jahre, die hat als junges Mädchen damals schon da mitgemacht in der Gruppe. Und das sind natürlich die Sachen, die wir hier weiter versuchen zu pflegen. Also diese paar Brauchtümer natürlich. Das geht los von Bratwurst machen über Tanzen und Kuchen backen. Also wirklich kreuz und quer, was halt man so in Erinnerung hat oder Kirchweihfeste feiern. Ja, und das ist in München eine ganz tolle Geschichte. Also wir haben mittlerweile eine Kindertanzgruppe, eine Jugendgruppe, eine Erwachsenengruppe. Im Moment ist natürlich alles ein bisschen auf Sparflamme, Corona-bedingt natürlich in den letzten 2 Jahren. Da sind die Kinder jetzt gerade noch viel aktiver als wir Erwachsenen. Wir sind da ein bisschen vorsichtiger. Warten jetzt natürlich alle schon sehnsüchtig, dass das mit Corona mal irgendwann hoffentlich vorbei ist oder zumindest so weit vorbei ist, dass das Ganze wieder aufflammen kann. Und genauso wie wir das in München machen, gibt es natürlich viel mehr Kreisverbände in ganz Süddeutschland und bis zum Landesverband, wo ja immer tolle Veranstaltungen sind. Ich glaube, bei der einen oder anderen waren Sie ja auch schon mal zugegen.
Ja, das stimmt. Ich war schon dabei und ich bin immer tief beeindruckt. Erstens einmal von den Darbietungen, ob das jetzt die Tanzgruppen sind oder insgesamt den Zusammenhalt und das Engagement auch der Jugendarbeit, die sie hier leisten, finde ich sehr, sehr vorbildlich.
Ja, und
Ja.
so zu Hause in der Familie ist natürlich, ich sag mal, der braucht allein schon beim Essen. Also natürlich, meine Mutter kocht natürlich viele, viele Gerichte, die wir als Kinder schon gekannt haben. Wir versuchen die jetzt zu übernehmen oder nachzukochen, soweit es geht. Das sind halt natürlich nur einfache Sachen oder auch die Sprache an sich. Das heißt, auch mit meinen Eltern sprechen wir nach wie vor den Dialekt, den wir dort gesprochen haben. Mit den Kindern leider nicht. Ich habe es versäumt, warum auch immer. Es gibt andere, die das gemacht haben. Wir haben es im Nachhinein leider nicht gemacht. Dass sie, die verstehen natürlich unseren banatschwäbischen Dialekt.
Ja, also das finde ich wunderbar, lieber Kiri. Deswegen sage ich ja nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie mir Ihre Lebensgeschichte erzählt haben, mir über Ihre alte Heimat, Ihre Aussiedlung erfahren konnte. Und ja, vor allem danke nochmal für diesen bewegenden und interessanten Einblick. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund. Diesen bewegten Zeiten. Bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich bedanken und verabschieden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei meiner nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute.